herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lesezeiten, Two Girls, One Book, mit der wunderbaren, fabulösen Fabienne.
Hallo.
Und mit mir der
Amazing Anne.
Nice, sehr gut. Es klingt so, als wenn wir das Ganze einstudiert hätten.
Nein, ach Quatsch.
Niemals. Würden wir sowas tun?
Niemals.
Das ist, ich brauche irgendwann noch ein anderes Wort als fabulös. Fantastisch?
Fantastisch.
Fachkundig?
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 Ja.
Das wäre auch noch eine Maßnahme.
Amüsante Anne. Amoröse Anne.
Auch schön, gefällt mir.
Ja, ne? Wir finden noch ein paar.
Die faszinierende Fabienne. Oh. Das ist auch gut. Ja, da kommen ein paar Ideen. Ich freue mich, dass ihr wieder hergefunden habt und dass ihr wieder zuhört. Und zwar haben wir heute eine etwas besondere Folge für euch. Eine Folge, die sich nicht speziell um ein Buch dreht, sondern um Autoren. Aber davor habe ich noch eine Frage an dich, Fabi, bevor wir dahin gehen.
Oh Gott. Ich bin sowieso schon aufgeregt, weil die Folge nicht nur an sich besonders ist, sondern auch generell ansonsten auch in der Art und Weise, wie wir sie heute aufnehmen, besonders ist.
Ja, weil wir sind beide live gerade.
Ah ja.
Das heißt, die Hälfte der Zuhörer ist gerade live bei Twitch mit dabei und die andere Hälfte hört uns nach. Das ist irgendwie sehr ungewohnt, aber ich versuche mich auf dich voll zu konzentrieren. Fabi, du bist mein Sonnenstrahl, ich konzentriere mich auf dich und ich bin voll bei dir.
Ja, ich habe auch dich offen, damit ich dich sehe, damit ich in irgendeiner Art und Weise jemanden habe, auf den ich mich fokussieren kann.
Ist gut.
Ja.
Nun. Okay, ich habe eine Frage an dich.
Stell mir deine Frage.
Eine wichtige Frage. Wonach sortierst du dein Bücherregal?
Oh. Tatsächlich habe ich, ich glaube, wir haben da kurz schon mal drüber gesprochen, ne? Hm. Ich habe mein Bücherregal alphabetisch geordnet.
Autor?
Nach Autoren-Nachnamen tatsächlich. Und ich weiß noch, du hattest mich danach gefragt, was ich mache, wenn ein von und zu in meinem Regal stehen würde. Und ich weiß, du hast dir was aufgeschrieben und ich warte nur noch drauf, dass du mir irgendwann ein Buch vorschlägst von einem oder einer Herr oder Frau von und zu.
Die nächste Frage wäre noch, wie gehst du damit um, wenn es zwei Autoren sind?
Ach so. Oh, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich glaube, ich nehme dann immer, ich würde dann den ersten Namen, der da steht, nehmen.
Ja.
Glaube ich.
Und wenn der erste Name vielleicht alphabetisch gewählt ist und der zweite Name der Hauptautor ist?
Ja, das, ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht würde ich auch danach gehen, ob ich schon Bücher von jeweils dem einen oder der einen Autorin habe. Dann würde ich es eher dort mit hinstellen, weißt du? Mhm. Also, keine Ahnung, wenn ich von dem einen Autor schon mehrere Bücher habe und von dem anderen noch kein Buch, dann würde ich es eher zu dem Autor stellen, von dem ich schon Bücher habe, damit ich weiß, ach Mensch, das hat er auch mitgeschrieben mit Person XY.
Ja. Ach Gott. Ich muss sagen, mein Bücherregal ist noch komplett unsortiert. Da ist Anarchie drin, könnte man so sagen. Da sind die Kunstbücher zusammen mit den Romanen. Ein bisschen wild. Ich überlege noch, wie ich sortiere. Aber ich glaube, nach Autor fühlt sich nicht richtig an. Ich glaube, bei mir wird es nach Genre. Dadurch, dass ich ja wirklich auch verschiedene Genres lese, glaube, ergibt das Sinn. Aber man könnte natürlich in den Genres dann nochmal nach Autoren sortieren.
Ja.
Oder halt je nachdem, welche da zusammenpassen, weil ich habe halt die Bücherregale, da passen nicht alle Größen immer rein. Das ist dann auch mal ein bisschen schwierig, das hemmt dann.
Das stimmt. Wie gehst du mit farblich sortierten Bücherregalen um?
Nee, geht gar nicht. Also das sieht total hübsch aus. Ich liebe BookTok und Bookstagram dafür. Das sieht unglaublich hübsch aus, wirklich definitiv, aber stell dir mal vor, du hast da zum Beispiel Ravenhall Academy. Der erste Teil ist blau, der zweite Teil ist rot. Dann sind die beiden Teile getrennt voneinander.
Oder? Ich muss auch sagen, ich folge ja einigen Accounts, die halt speziell sich auf das Buchthema halt spezialisiert haben. Und jedes Mal wieder sind das ganz, also jedes Mal wieder, aber relativ häufig sind das Leute, die ihre Bücherregale tatsächlich nach Farben ordnen. Und ich finde es auch immer super schön, aber mein innerer Monk kriegt manchmal eine Krise, weil es ja auch so Farbtöne gibt, die passen irgendwie nicht zu der einen Farbe, aber auch irgendwie nicht zu der anderen Farbe. Und ich würde durchdrehen.
Das Ding ist, ich bin halt bücherregalmäßig auch ein bisschen eingeschränkt. Mein Bücherregal ist die Fensterfront im Schlafzimmer unter den Fenster. Das heißt, ich habe halt auch gar nicht so viel Platz. Das wäre ein bisschen schwierig. Und das Fenster fängt ab 90 Zentimeter an. Also es ist halt alles so eine sehr lange Bücherschlange sozusagen.
So ein bisschen wie bei mir?
Ja, aber noch ein bisschen tiefer.
Ah, noch ein bisschen tiefer.
Ja.
Weil ich habe ja nur in Anführungsstrichen diese drei. Und dann noch mal eins hier drüben, das ist ein bisschen höher, also ist so die doppelte Höhe von denen.
Ja, ich habe es bei mir noch im Streamingzimmer, habe ich noch. Ich habe ja auch einen kleinen Etsy-Store, weil meine Etsy-Sachen sind noch daneben. Bücher, die das Ganze ein bisschen trennen, die sind zweckmäßig entfremdet worden, weil ich keine Büchertrenner habe. Aber es funktioniert auch. Ich muss mir irgendwann mal die Zeit nehmen und wirklich meine Bücher alle mal liebevoll sortieren. Dann hole ich mir für meine Fenster, damit auch keiner rausschauen kann, wo ich dann bin, Plissés. Und dann mache ich ein Foto für Bookstagram.
Das ist eine gute Idee.
So der Plan. Kann noch dauern, gibt mir ein halbes Jahr.
Kannst auch ein Foto machen und dann einfach in die Fenster was reinmalen. Ja, dann später mit Photoshop. Das finde ich auch sehr lustig, so ein Dschungel oder so.
Ja, aber es wäre ziemlich viel Arbeit, weil ich da einfach perfektionistisch mit drin. Und das Ding ist, du musst halt wirklich an alles denken. Ich meine, bei Gronkh war es damals so, dass sie rausgefunden haben, wo er wohnt, anhand der Fensterrahmennummer, haben die den Hersteller rausgefunden und haben dann einschränken können, wo er ungefähr wohnt und haben dann seinen Standort rausgefunden.
Oh Gott.
Es ist wild.
Also wirklich. Manchmal frage ich mich, was in einigen Menschen vorgeht und ob sie zum Thema Nähe, Distanz, Privatsphäre oder sonstigen ähnlichen Thematiken einfach nichts zu sagen haben oder einfach keine Ahnung von haben oder einfach komplett respektlos sind. Weil alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber andere Thematik.
Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, was das angeht.
Ja.
Ihr bekommt ein Foto, sobald wir Plissés haben. Aber da bin ich schon sehr lange an Schauen und Gucken, was wir da machen. Es ist halt Vorhänge nicht. Ich würde wirklich da für die Ecke. Es gibt halt so schöne Plissés, die so schön hell sind, die trotzdem die Sonne mit rauslassen und so. Mal gucken, was wir da finden. Und ohne Born, noch besser.
Ohne Born, immer das Beste.
Ja. Das alles andere ist auch gefährlich, da könnte ich mir nur wehtun. Das wollen wir nicht.
Ja, fühle ich. Ich habe mich bisher auch noch nie getraut, in eine Wand ein Loch zu bohren.
Ich darf nicht. Mir nimmt
Wer verbietet
das immer,
dir das denn?
Mein Mann nimmt es mir dann immer ab, so, nee, ich mache es. Wenn ich nach einem halben Jahr sage, okay, ich mache es jetzt selbst, dann hat er auf einmal das Bild angehangen. Ja?
Okay, du musst also immer nach zwei Tagen sagen, du machst es jetzt selbst, damit er ein bisschen schwitzt. Und nee, ich
halbes
denk,
Jahr.
Meine Frau.
Halbes Jahr, weil er dann sagt immer, hat er noch Zeit, frag mich ein halben Jahr wieder. Und ich habe mir das teilweise schon einen Kalender einmarkiert, dann so ein halbes Jahr Bild anhängen.
Boah, so lange, nee, da kann ich nicht warten.
Ach du, ich habe schon mal gesagt, ich habe ein Gemüt vom Schaukelpferd.
Ja, ich weiß. Aber da bin ich, bin ich irgendwie anders gepolt.
Das ist auch okay. Aber gut, die Folge heute ist ein bisschen anders. Und zwar reden wir über kein Buch, sondern über unsere Lieblingsautoren.
Aber bevor du hier loslegst, die Frage gilt auch für euch da draußen, ne? Wonach sortiert ihr eure Bücherregale?
Ja, ganz wichtig. Ja,
also das könnt ihr sehr, sehr gerne uns in die Kommentare mal schmeißen. Rein theoretisch könnten wir es jetzt wahrscheinlich in unseren Chats lesen, aber ich gucke gerade extra woanders hin, damit ich mich nicht ablenke. Aber auch in den Discord, in den jeweiligen oder halt bei Spotify in die Kommentarsektion.
Ich freue mich da immer sehr, die ganzen Kommentare zu sehen. Macht's bei Spotify und beim gleichen Zug, wenn ihr schon mal dabei seid, dann bewertet uns bitte auch.
Ja, und natürlich mit 5+ Sternen mindestens.
Ich würde sagen, also so viel, wie ihr wollt und wie ihr fühlt. Ich möchte euch da nicht unter
also
Druck setzen. Aber denkt ans Bewerten und erzählt euren Nachbarn, euren Bekannten, euren Bankmitarbeitern, euren Supermarktangestellten, euren Finanzberatern, allen möglichen anderen Leuten. Erzählt von uns, damit sie uns hören. Ja. Genauso.
Mindestens.
Mindestens, genau. Ja, okay. Fabi, du hast mir einen Lieblingsautor mitgebracht, oder?
Ich hab dir sogar. Also ich weiß ja, worüber du gleich sprechen wirst. Und ich habe so. Also es war ja so klar, dass wir, also seit Anfang der Woche war so ein bisschen klar, dass wir diese Folge dann machen werden. Und ich habe mir dann darüber Gedanken gemacht, ob ich überhaupt eine Lieblingsautorin oder eine Lieblingsautorin habe. Und ich musste für mich feststellen, dass ich jedenfalls nicht so spontan sagen konnte, der oder diejenige ist es. Und habe festgestellt, ich habe natürlich einige Bücher von diversen AutorInnen hier in meinen Bücherregalen stehen, die ich sehr, sehr gerne mag und von denen ich auch sehr, sehr gerne was lese und von denen ich auch scheinbar ein paar mehr Bücher habe als nur eins. Das heißt, sie haben mich ja schon irgendwie überzeugt mit ihrem Schreibstil und der Art und Weise, wie sie Geschichten erzählen können. Aber ich habe keinen, der so raussticht, wo ich sage, der ist es oder die ist es. Und deswegen habe ich tatsächlich zwei Autoren oder Autorinnen mitgebracht, die ich dir gerne vorstelle. Wollen wir so einen Wechsel machen? Soll ich erst die eine Person?
Genau. Mach du erst die eine Person, dann ich die andere und dann kannst du noch mit deiner anderen Person noch hinterher.
Okay, das ist eine gute Idee. Der erste Autor, den ich tatsächlich mitgebracht habe, weil er mir dann eingefallen ist, weil er für mich einen hohen Stellenwert hat, weil ich ihn in meiner Jugend sehr, sehr, sehr gern gelesen habe. Und da sind wir schon dabei, er schreibt Jugendromane, ist John Green. Ich glaube, viele kennen ihn vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber er
sagt mir gerade nichts, muss ich ehrlich zugestehen.
Wenn ich gleich ein bisschen was zu ihm erzähle, vielleicht dann.
Ja.
Mal gucken. Und zwar wurde John Green am 24.08.1977 geboren, und zwar in Indiana. Und zusammengefasst kann man sagen, er ist Schriftsteller, Filmproduzent und Podcaster. Und studierte englische Literatur und Religionswissenschaften. Also er ist quasi auch jemand, der so ein bisschen vom Fach ist und wollte eigentlich Pastor werden. Also er wollte sehr gern eher in diese Religionswissenschaftsrichtung gehen, brach aber seine Ausbildung ab während der Arbeit in einem Kinderkrankenhaus. Dort hat er als Kaplan gearbeitet. Und
was ist ein Kaplan?
Ein Kaplan ist quasi ja jemand, der, also wie so ein, also ist noch kein Pastor. Wie jemand, der im Krankenhaus arbeitet, der quasi so ein bisschen, nicht deine Beichte abnimmt, das klingt jetzt, aber der so ein bisschen auch begleitet.
Ja, danke schön fürs Erklären.
Ja, hat dann die Ausbildung dort abgebrochen. Ich weiß jetzt nicht, warum, wieso, weshalb, das kann ich dir jetzt nicht sagen, da müsste man ihn wahrscheinlich selber fragen. Genau, und hat dann 2005, also vor 17 Jahren, lang ist es her, seinen ersten Roman veröffentlicht, der Looking for Alaska heißt. Und
oh mein Gott, wie cute ist das denn? Entschuldigung.
Dieser Roman wurde mehrfach ausgezeichnet, weil er wirklich sehr, 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 sehr gut geschrieben ist. Und ich bin natürlich jetzt ein bisschen biased, also ein bisschen, weil ich ihn halt sehr, sehr gerne mag, werde ich dir natürlich erzählen, dass alle seine Romane toll sind. Jemand anders hat sie vielleicht gelesen und gedacht, fand ich jetzt nicht so toll, ne? Aber es geht ja um meine Lieblingsautoren. Und in dem Fall würde ich ihn auf jeden Fall sehr, sehr doll dazu zählen. Er hat auch noch ein paar mehr Romane geschrieben, darunter halt ich weiß jetzt immer nicht, ob ich die deutschen Artikel, also die deutschen Sachen sagen soll oder
Für mich wäre Deutsch besser, weil ich halt nur auf Deutsch lese.
Ah, okay. Ja. Ich kann ja beides sagen, ne? Und zwar hat er noch Paper Towns geschrieben, das ist Marius Spuren auf Deutsch. Ich glaube, sein aktuellstes Werk heißt Turtles All the Way Down. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen. Das heißt, schlaf gut, ihr fiesen Gedanken. Und ich glaube, mit sein bekanntestes Buch ist The Fault in Our Stars, was das Schicksal ist ein mieser Verräter heißt.
Oh ja, I know. Daran erinnere ich mich. Also an den Film.
Genau, viele Sachen, dazu siehst du, wollte ich gerade kommen, viele Sachen sind auch verfilmt worden. Looking for Alaska zum Beispiel und auch Margos Spuren und auch Das Schicksal ist ein mieser Verräter oder wie nun auch immer. Und The Fault in Our Stars gewann tatsächlich, nachdem er öfter mal nominiert worden ist, gewann 2013 The Fault in Our Stars endlich den Deutschen Jugendliteraturpreis.
Ja!
Genau. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, von ihm zu wissen, ist, dass er auch einen YouTube-Kanal hat mit seinem Bruder Hank. Den hat er sogar schon seit 2007. Ich muss gestehen, ich habe den YouTube-Kanal noch nie verfolgt. Aber scheinbar sind die auch sehr groß, weil ich habe gelesen, irgendwie jedes Video oder viele seiner Videos haben über 200.000 Aufrufe. Also die haben halt auch eine richtig große Community, die von YouTube auch kommt. Und ja.
Das ist auch ordentlich.
Ne? Das sind viele, viele Sachen. Ja, das war es so von John Green, was ich dir erzählen kann. Er lebt auch noch zum Glück und ich hoffe, dass er noch ganz, ganz viele andere Sachen schreiben wird. Er hat, ich meine, er hat auch noch ein anderes Buch geschrieben. Da geht es aber eher so um seine Gedanken zu seinen Erlebnissen und Erfahrungen. Das ist jetzt kein Roman per se, würde ich behaupten. Aber den habe ich auch noch nicht gelesen. Da könnte ich dir jetzt auch nicht viel zu sagen. Aber um dir mal einen kleinen Einblick zu John Green zu geben, wollte ich dir so 2, 3 Zitate vorlesen, weil warum mag ich den Autor so und warum begeistert er mich so, ist einfach, weil er eine wunderbare Art hat, aus meiner Sicht, und auch eine sehr philosophische Art hat, über Themen zu schreiben, die auch nicht immer so leicht und locker flockig sind. Und ich weiß nicht, ich kann jetzt nur von meiner Jugend sprechen, aber ich hatte doch, würde ich sagen, ich hatte mit natürlich einigen Hochs und Tiefs eine sehr angenehme Jugend. mich haben viele Themen zu der Zeit noch nicht getroffen oder betroffen. Aber es war für mich als Jugendliche trotzdem toll, das zu lesen, weil es einfach eine ganz andere Sichtweise noch mit reinbringt, was anderen Teenagern auf der ganzen Welt vielleicht auch passieren kann und mit welchen Themen sie sich vielleicht auch rumschlagen müssen, die mich halt so nicht betroffen haben, aber um seinen Horizont auch mal ein bisschen zu erweitern. Zitat Nummer 1. Dein ganzes Leben steckst du in dem Labyrinth fest und denkst daran, wie du ihm eines Tages entfliehst und wie geil dann alles wird und die Vorstellung von dieser Zukunft hält dich am Laufen. Aber am Ende tust du es nie. Du hast die Zukunft einfach nur benutzt, um aus der Gegenwart zu fliehen. Oh Gott.
Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja,
ja. Also das sind tatsächlich so... ich muss schon wieder nicht weinen, aber es berührt mich immer so, weil ich jetzt weiß, woher das
es geht
kommt.
Es geht nah.
und ein anderes ist auch, manchmal wissen Leute nicht, was sie versprechen, wenn sie es versprechen, sagte ich. Isaac sah mich an. Ja klar, aber man muss seine Versprechen trotzdem halten. Genau das ist doch Liebe. Liebe ist, oh Gott, Liebe ist das Versprechen, trotzdem zu halten.
Ach Gott. Aber halt, wenn man solche Momente hat, die einen so berühren, das ist großartig.
Ja.
Oh Gott. Atme tief durch.
Das hatte ich aber auch noch nicht. Aber genauso geht's mir. wenn ich die Bücher von ihm lese. Mhm. Es ist eine emotionale, oh Gott, jetzt kommt auch noch die Kuckucksuhr.
Oh. Das ist aber hier eine emotionale Reise. Ja.
Es ist eine unglaublich emotionale Reise, die er beschreibt. Und ich kann dir nur empfehlen, falls du jemals, obwohl du hast ja dann scheinbar das Buch schon, den Film schon gelesen.
Ja,
aber allen da draußen, gesehen, Entschuldigung, allen da draußen, die The Fault in Our Stars oder Das Schicksal ist ein mieser Verräter sehen, hören, lesen, die wissen exakt genau, was ich meine. Und alle, die es noch tun wollen, wissen exakt genau oder sollten gewarnt sein. Viele seiner Werke haben einen richtig unangenehmen Twist. Also unangenehm in dem Sinne, dass die jetzt nicht blöd sind, aber die sind so unvorhersehbar und die brechen einem echt das Genick beim Lesen, sodass, also ich, wie gesagt, auf den letzten Seiten von The Fault in Our Stars habe ich die ganze Zeit eigentlich nur Rotz und Wasser geheult. Und ich finde, wenn ein Autor oder eine Autorin das möglich macht, zumindest für mich ist das dann ein sehr guter Autor. Mein Gott, jetzt höre ich aber auf zu weinen. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass mich das doch so beim Vorlesen so emotional mitnimmt tatsächlich.
Es ist aber, also ich finde sowas richtig wertvoll, wenn du Werke hast, die dich so berühren. Ich kenne halt den Film und da ging es mir auch so, das ist so ein Film, wenn irgendjemand sagt so, ich möchte heulen, ich möchte mich auslassen, dann kommt der da mit dazu, definitiv. Das ist ein Film, der ans Herz geht. Und ein Buch ist ja noch mal 100-mal intensiver.
Hm. Ja, weil du das für dich selber vorliest, in deiner Art und Weise Dinge zu lesen und natürlich auch deine Erfahrungen aus deinem Leben da so ein bisschen auch mit reinspielen lässt. Und ich habe jetzt natürlich zwei sehr emotionale und so ein bisschen deepere Themen reingebracht oder deepere Zitate reingebracht. Er hat trotzdem einen sehr schönen Schreibstil, der locker leicht ist. Und er hat auch einen gewissen Witz und einen gewissen Charme, den er irgendwie so damit reinbringt, der auch wunderbar ist. Also er hat nicht nur, man liest da nicht nur so ganz tiefe Themen und ganz schlimme Themen. Also es gibt auch natürlich auch die schönen Erfahrungen, die er preisgibt und die er erzählt. Und seine Charaktere haben natürlich auch schöne Momente, die es halt eben das Leben liebenswert macht. Das klingt jetzt so pathetisch, aber du weißt,
was du meinst.
Ja.
Die halt das Leben mit auszeichnen.
Genau. Genau. So, ich habe mich wieder beruhigt.
Okay, sehr gut. Soll ich das Ganze dann crashen?
Ja, crash das mal. Ich trinke jetzt mal einen Schluck.
Trink du einen Schluck und ich stelle euch meinen Lieblingsautoren vor. Für mich war die Frage, ob ich einen habe, direkt ganz schnell beantwortet. Es ist ein Autor, der mich zum Lesen mitgebracht hat, der mich ganz lange gehalten hat, nämlich für 41 Bücher. Es ist ein Autor, der mich in meiner Jugend mitbegleitet hat und der, wo ich jetzt festgestellt habe, ich habe gestern noch mit einem Freund drüber geredet, wo ich definitiv mal wieder rereaden muss mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Es handelt sich um einen Autor, der leider schon gestorben ist. Ich habe geweint, als er gestorben ist. Das war für mich wirklich schlimm, weil ich damit wusste, damit endet das Ganze hier, was sehr schade war. Oh Gott.
Nicht du auch noch jetzt.
Ich gebe mir Mühe, die Stimme bricht kurz weg. Und zwar handelt es sich bei mir um Terry Pratchett. Terry Pratchett ist... Ja, es ist jemand, der Fantasy mit einer Prise Humor und Realsatire vermischt, könnte man so sagen. Terry Pratchett ist 1983 geboren worden, 2015 leider nach langer Krankheit gestorben und zum Schluss, es war auch Alzheimer mit dabei. Das heißt, seine letzten Bücher wurden auch von seinem Sohn mit unterstützt, was man leider gemerkt hat an der Stelle. Er hat über 80 Millionen Exemplare verkauft. Seine Bücher wurden in 37 Sprachen übersetzt und er wurde sogar zum Officer of the Order of the British Empire ernannt von der Queen. Also,
wow.
Er ist ein englischer Autor und hat sehr zurückgezogen gelebt mit seiner Frau und hat einfach geschafft mit seinen Büchern, also er hat meine Welt verzaubert, möchte ich mal so sagen. Ich hatte damals, als ich Olli kennengelernt hatte, bei mir im Tinder-Profil zu stehen, ich suche nach Menschen, nach Augenblicken, die mich verzaubern. Und das kommt daher. Er hat meine Welt damals verzaubert. Ich habe ihn mit, ich glaube, da war ich 10, 12, habe ich angefangen, die ersten Bücher von ihm zu lesen. Sein allererstes war Gevatter Tod. Gevatter Tod besitze ich leider nicht mehr so als Buch. Leider, leider habe ich mir aber neu gekauft, möchte ich gerne nochmal neu durchlesen. Bei seinen Büchern geht es um die Scheibenwelt, also das ist der größte Teil davon. Die Scheibenwelt ist eine, wie schon gesagt wird, eine Scheibe, so eine Welt, die eine Scheibe ist. Und diese Welt ist auf den Rücken von 4 Elefanten, steht sie dort drauf. Und diese 4 Elefanten sind auf einer Schildkröte und schwimmen sozusagen durch das Weltall, wenn man so will.
Das ist, okay.
Ja, das ist die ganze Lore. Das ist halt die Welt. Und in dieser Welt gibt es halt verdammt viele Geschichten, die zu erzählen sind. Es gibt die Hexen, Nanny Ogg, Oma Wetterwachs, Margaret. Es gibt Ankh-Morpork mit der Stadtwache, die unsichtbare Bibliothek. Es gibt den Tod, es gibt die Götter, alles mit dazu. Es sind unglaublich viele Geschichten. Es sind 41 Bücher. Also wirklich viele Geschichten, die da erzählt werden. Mein erstes war Gevatter Tod und da geht es um das Leben des Todes. Der Tod ist halt wirklich der Sensenmann, der vorbeikommt und dir dein Leben nimmt, im klassischen Sinne. Was da halt zum Beispiel mit der Fall ist, wenn er auftaucht, er schreibt immer in Großbuchstaben. Das heißt, du weißt, wenn der Tod kommt, das sind keine Anführungszeichen da, sondern einfach nur Großbuchstaben. Es ist halt so, sind so Kleinigkeiten, die es sehr charmant machen. Es gibt auch einen Rattentod, der halt die ganzen Ratten einsammelt. Und der macht dann immer Quiek in Großbuchstaben.
Wow. Das heißt, diese 41 Romane, die geschrieben wurden, also spielen alle in dieser Scheibenwelt,
genau,
behandeln aber immer unterschiedliche Geschichten. Also, genau. Oder hängen die auch alle miteinander zusammen?
Ein bisschen hängen sie miteinander zusammen, aber es sind alles in sich selbst eigene Geschichten. Das heißt, man kann sie auch wirklich unabhängig voneinander lesen. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, was ist das beste Buch für einen Einstieg? Ich hatte, glaube ich, mit Gevatter Tod einen ganz guten Start. Ich würde sonst sagen, die Hexen sind immer ganz gut. Es ist halt super schwierig, so das eine Buch für den Einstieg zu finden. Es gibt wirklich so viele Geschichten. Also der Tod, der halt auch später irgendwann in Rente geht zum Beispiel. Was macht er dann mit seiner Rente? Er fängt halt an, dann seinen Rasen zu mähen, aber mit der Sense und jeden Grashalm einzeln, weil es muss ja jeder einzeln genommen werden. Das sind so kleine Momente, die halt einfach, sie haben mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich liebe die Hexen. Mein allererster Username, bevor ich Ifritas hatte, war immer Nanny Ogg. Nanny Ogg ist eine Hexe und bei ihr ist es halt so, ich hatte sie als Vorbild. Ich liebe sie noch immer dafür. Nanny Ogg hat ganz viele Söhne und diese Söhne haben Schwiegertöchter. Und diese Schwiegertöchter wollen natürlich in der Gunst oben stehen. Ist ja klar, ist ja verständlich. Und deswegen arbeiten diese Schwiegertöchter im Schichtsystem bei ihr. Kochen, backen, putzen, alles was mit dazugehört. Und Nanny Ogg selbst hat immer einen Flachmann mit dabei, tanzt auf dem Tisch und hat ein schönes Leben.
Okay, das hätte ich dich nämlich auch gefragt. Also ich kenne den Namen Terry Pratchett, weil es ist ja schon auch ein Name, der einem, wenn man so sich mit Büchern beschäftigt, ich glaube, da rennt er einem quasi auch so das eine oder andere Mal über den Weg. Also es ist ja kein unbeschriebenes Blatt und 41 Romane ist ja schon eine Hausnummer auch.
Ja.
Und ich hätte dich jetzt nämlich auch gefragt, weil ich selber noch nie was von ihm gelesen habe, welches das beste Buch ist, womit man quasi am besten einsteigt. Weil 41 ja. Romane oder ob es halt eine chronologische Ordnung gibt, nach der man das lesen kann oder könnte und welcher da der erste wäre quasi.
Also ich würde entweder, ja, ich glaube, Gevatter Tod ist wirklich ein guter Einstieg. Das ist. Man erfährt damit ein bisschen was so über die grobe Welt, wie die aufgebaut ist. Und ja, ich glaube, Gevatter Tod ist ganz gut. Das bietet sich an. Also ich werde es auf jeden Fall nochmal lesen nächster Zeit. Und halt, er hat halt nicht nur immer den Witz mit dabei, sondern er hat auch ganz viel Realität mit dabei. Ich hatte gestern mit Torben nochmal über Terry Pratchett geredet und er hat mir nochmal ein bisschen was so ins Gedächtnis geholt. Halt die Ernstigkeit auch mit dabei. Zum Beispiel Oma Wetterwachs. Oma Wetterwachs ist so die verantwortungsbewusste Hexe. Und es gibt eine Situation, Da geht es um eine Geburt von Mutter und Kind, aber einer von beiden wird diese Geburt nicht überleben. Und Oma Wetterwachs schickt den Ehemann raus und trifft diese Entscheidung. Und er macht sie dann dafür verantwortlich. Wie konntest du das machen? Wie konntest du mir die Entscheidung abnehmen? Und da sagt sie, du hast mir noch nicht wehgetan. Ich weiß gerade das ganz genaue Zitat nicht mehr. Du hast mir noch nicht wehgetan und deswegen wollte ich dir diese Entscheidung abnehmen, damit er mit dieser Bürde nicht leben muss.
Oi.
Das ist halt auch so. Es ist sehr viel Sozialkritik auch in den Büchern mit drinne. Und früher habe ich diesen Humor gesehen. Und diese Sozialkritik, die da mit drin ist, die würde ich, glaube ich, jetzt beim nochmals Lesen nochmal wieder mit reinbringen. Es gibt zum Beispiel ein Buch, Einfach göttlich. Einfach göttlich, da geht es um den Gott Ohm. Der Gott Ohm ist der große Stier, das ist der Mächtige, der Gott. Aber stellt sich raus, der Gott Ohm ist gerade gar kein Stier, sondern eine Schildkröte, die durch die Wüste getreten wird. Und warum?
Getreten?
Ja, wirklich getreten. Weil halt keiner an diesen Gott glaubt. Sie sagen alle, sie glauben dran. Aber keiner glaubt wirklich ernsthaft an diesen Gott. Und deswegen ist er halt immer kleiner geworden und jetzt halt eine Schildkröte. Halt auch diese Geschichte von diesem Gott mit dazu. Halt, dass das mit behandelt wird. Halt mit Witz, aber Ernsthaftigkeit auch mit. Ist halt, er war ein unglaublich schöner, er war ein guter Schriftsteller. Und ich weiß, er hat einfach wirklich Meisterwerke mitgeschrieben, die einen zum Nachdenken die einen mit dazu bringen, mehr nachzudenken, vielleicht ein paar Sachen ein bisschen anders zu sehen. Und ja, Gruppendynamiken untereinander, die Stadtwache auch, wie die funktioniert und Co. Es ist wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn man mal sagt, ich möchte mal ein bisschen was sehen, was mir ins Lächeln ins Gesicht zaubert, wo ich einfach auch mal, wenn ich zum Beispiel in der Bahn unterwegs bin, einfach mal lauthals lachen muss, kann, was halt einfach passiert, aber gleichzeitig auch was zum Nachdenken habe, dann definitiv Terry Pratchett.
Ja. Also ich, falls du diesen Vatertod heißt der Roman, ne?
Mhm.
Sag mir mal Bescheid. Vielleicht lese ich da ja mit.
Das ist schön.
Aber also nun kann er nun leider nicht mehr weiterschreiben. Du hattest aber gesagt, dass sein Sohn quasi so ihm geholfen hat, die letzten Romane auch mitzuschreiben. Glaubst du, dass sein Sohn, oder weißt du, dass sein Sohn noch weiterschreiben wird?
Das weiß ich nicht. Aber es wäre für mich auch nicht dasselbe. Man hat das gemerkt zum Schluss.
Ja, okay.
Man hat es leider gemerkt. Es macht halt schon Unterschied. Dazu muss man auch sagen, ein paar Bücher wurden auch verfilmt von der BBC.
Mhm.
Zum Beispiel, das sind immer Winterspecials gewesen, auch unglaublich schöne Filme geworden. Und ich weiß nicht, ob du die Serie Good Omen kennst.
Nee, kenne ich nicht. Ja. Also ich kenne den Namen, aber ich habe sie selber noch nicht geguckt.
Ich habe sie auch nicht gesehen, aber das ist auch eine Verfilmung. Ich habe sie nicht gesehen, weil ich Angst habe. Wenn man in seiner Fantasie so dieses schöne Bild hat, dann kann eine Serie oder ein Film kommen und das so zerstören. Davor habe ich ein bisschen Angst. Mir wurde es von vielen gesagt, es lohnt sich wirklich, vielleicht mache ich es irgendwann mal. Aber da fehlt noch so ein kleiner Stupsenmut.
Ja, glaube ich. Also ich hatte das auch mit einer anderen sehr, sehr bekannten Jugendbuchreihe. Mhm. Und die ja auch verfilmt wurde in
Twilight.
Nein.
Tribute von Panem.
Nein.
Dann weiß ich es nicht.
Von der, dessen Namen nicht mehr genannt wird.
Ah, okay. Ja.
Nein, sagen wir, es ist Harry Potter. Und auch da habe ich mich als Kind sehr lange gewehrt, die Filme zu schauen. Und ich weiß, also meine Mutter, wenn sie heute hier wäre und wir sie fragen würden, könnte sie dir auch genau beantworten, was ich ihr als Kind dazu gesagt habe. Und zwar, dass ich nämlich ein Bild von den Hauptcharakteren habe in meinem Kopf und ich nicht möchte, dass dieses Bild, was ich habe, das ist, was alle anderen 1000 Millionen Menschen da draußen haben, weil sie den Film sehen und ihre Version von den Charakteren komplett überschrieben wird und sie nur noch die Schauspieler im Kopf haben.
Mhm.
Imagine als Kind. Also also manchmal war ich schon ein bisschen komisch als Kind. Aber ja, das war meine Begründung, warum ich die Filme nicht gucken wollte.
Aber ziemlich süß.
Ne?
Finde ich gut. Ich habe noch ein paar Zitate für dich.
Ja, gerne.
Welche mitgebracht. Die wahrhaft menschliche Qualität besteht nicht aus Intelligenz, sondern aus Fantasie.
Damit also, hat er sehr viel Recht. Sehr groß
ja.
Recht. Meine Sprache ist heute nicht mehr anwesend. Es tut mir leid.
Oder Magie bedeutet, das Sein mit Worten zu beschreiben, die es nicht ignorieren konnte. Finde ich auch sehr schön.
Ja.
Das ist. Also, er hat halt wirklich auch sehr diepe. Ich schaue gerade mal. Moment. Mir scheint es, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt so war, als hätte ich zwei Krankheiten. Eine war Alzheimer und die andere war zu wissen, dass ich Alzheimer habe.
Oha.
Mhm.
Oha. Also das war dann wahrscheinlich noch
ja.
Der Punkt, wo ihm noch vieles noch bewusst ist, ne? Also mhm. Alzheimer, auch so eine grausame Krankheit, ne?
Ja, das dürfen wir nicht so lange drüber reden, das ist was ja. Wo ich noch nicht drüber verarbeitet habe. Also okay, nicht aufgrund von ihm, sondern Familiengeschichte.
Ja.
Und das letzte Zitat, wenigstens um mit einem Lächeln da rauszugehen.
Ja.
5 Ausrufezeichen, ein sicherer Hinweis auf geistige Umnachtung. Mit der Zeit haben sich seine Ausrufezeichen immer vermehrt.
Wow, okay, I see. Ich sage ja auch immer, Satzzeichen sind keine Rudeltiere.
Doch.
Nee. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Mensch. Wahnsinn.
Ja, definitiv. Also, ach Gott, ich liebe seine Bücher. Und ich habe gestern wirklich mit Torben und Jenny noch lange drüber geredet und ich werde definitiv nochmal relesen. Ich habe es dir vorhin gezeigt, die Leute, die gerade live dabei sind, sehen das vielleicht. Das älteste Buch, was ich von ihm noch habe, durch Umzüge sind halt ein paar verschütt gegangen, ist von 2000, Lords and Ladies. Das ist ein Buch, was gelebt hat. Ich kann es mal ganz kurz
beschreiben.
Und gebadet hat. Ich beschreibe es mal ganz kurz für alle und ich bitte euch, keinen kollektiven Herzinfarkt zu bekommen. Bitte auch nicht die Fackeln rauszuholen und die Mistgabeln. Das Buch hat Farbflecken. Das Buch hat mehr als nur Leserin. Ein Wunder, dass es noch zusammenhält. Das Buch hat einen Wasserschaden. Es ist ein einziger Wasserschaden. Es hat Eselsohren.
Hm.
Und zwar ordentliche und alles. Aber es wurde geliebt. Es
der hat Buchrücken mir ist absolut gebrochen. Mehrfach.
Oh ja. Oh ja. Und durchs Wasser auch gekringelt.
Ja. Es ist vergilbt, aber da muss man sagen, ich finde, also Bücher vergilben, egal wie toll du sie pflegst, vergilben sie halt nach einer Zeit. Das ist, also der Buchschnitt, ne, wenn der jetzt nicht farblich ist,
ja.
Dann vergilbt der nach einer Zeit einfach, und das finde ich auch nicht schlimm. Aber ja, nur, also ich glaube, du hast es sehr bildlich beschrieben. Ich glaube, die HörerInnen da draußen wissen ganz genau jetzt, wie das aussieht. Nun, falls ihr mit Fackeln und Mistgabeln losziehen wollt, ne, also wisst ihr Bescheid. Ich weiß nicht.
Also ich sag dazu, ich bin aber auch allgemein, bei mir werden meine Bücher geliebt und die kommen auch mal, ich gehe auch mit ihnen baden, wenn halt mal ein Upsi passiert, dann passiert ein Upsi. Das ist einfach so, Bücher, ich habe schon von Leuten gehört, die sich 2 Exemplare holen, eins zum Lesen, eins zum ins Bücherregal stellen. Ich habe eins und das kommt auch in meinen Rucksack, ich habe keine Handtaschen mehr in meinen Rucksack mit rein, da sind auch manchmal andere Sachen mit drin, ich glaube, nee, nach Essen riecht's nicht.
So ein bisschen Mayo und Cola oder was weiß ich, ist auch noch dabei später. Vielleicht findest du auch noch so ein Nacho so mittendrin. Man weiß es nicht.
Es ist alles möglich. Also bei mir, Bücher werden von mir geliebt und gelebt. Und ja, ich bin eine Bücherrückenbrecherin. So, jetzt ist raus.
Ja. Ich bin gut. Immer noch schockiert, als ich das über dich. Das sind Dinge, die ich erst im Nachhinein erfahren habe, bevor ich mit Anne diesen Podcast gestartet habe. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich das vorher gewusst hätte, liebe Leute da draußen. Aber gut, dass du das Buch zeigst. Ich habe ganz vergessen, bei John Green zu zeigen. Also das hier ist Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und ich war damals tatsächlich auch bei einer Lesung und habe eine Unterschrift, also ein signiertes Exemplar in dem Fall sogar. Ich weiß gar nicht, ob man das so wirklich sieht. Wahrscheinlich nicht.
Ach cool. Das ist
und,
toll.
Er ist ein super sympathischer Mensch. Aber das war Terry Pratchett sicherlich auch.
Ich hätte ihn gerne getroffen.
Das glaube ich. Ja, besonders wenn man wirklich dieses Universum per se schon liebt und alles, was damit zugehört, dann ist das glaube ich, eine der tollsten Sachen, die einem passieren kann. Ich muss so an. Oh, das ist jetzt eine doofe Überleitung in dem Fall, weil sie gar nicht so passt zu meiner nächsten Autorin, die ich jetzt gleich vorstellen möchte, sondern immer noch mal zu John Green ist, weil bei The Fault in Our Stars geht es auch um ein Mädchen namens Hazel. Also ich sage jetzt nichts groß zu dem ganzen Thematik, die da noch, also die schwere Thematik, die besprochen wird. Aber Hazel ist eine sehr, mag einen, ich glaube einen Schriftsteller oder so, mag sie sehr, sehr gerne. Ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen. Hm. Und auf den trifft sie. Und vielleicht ist es doch anders, als sich Hazel das gewünscht hat in dem Moment. Nicht im Sinne von, dass sie jetzt die Situation sich anders vorgestellt hat, sondern den Mensch sich anders vorgestellt hat.
Ja.
Daran musste ich gerade denken, weil manchmal hat man ja so eine von seinen Menschen, die man irgendwie nicht anhimmelt, aber die man aufgrund ihrer Sachen, die sie getan haben im Leben, ist man ja irgendwie nicht Fan, würde ich jetzt nicht sagen, aber man findet sie gut. Na doch, kann man schon sagen, Fan. Also du weißt, was ich meine, ne? Man ist fasziniert von den Personen. Und das ist immer so, auch für mich immer die Frage, möchte man diese Menschen treffen und sich eventuell dem stellen, dass sie vielleicht doch nicht so sind, wie man sie sich vorstellt? Oder denkt man sich so, oh ja, ich gehe da einfach rein und der wird schon so sein, wie ich ihn mir vorstelle. Ne? Man muss ja immer trotzdem davon ausgehen, dass es auch sein kann, dass sie ganz anders sind, als man das in seiner Wunschvorstellung sich vorgestellt hat.
Ich glaube, Terry Pratchett, das ist eher so ein stiller Mann gewesen, der vielleicht nicht wirklich viel gesagt hat. Ich habe zum Beispiel auch ganz vergessen, weißt du, was sein Job vorher war, bevor er hauptberuflich Autor wurde?
Nee.
Er war mit seinem Humor Pressesprecher für 5 Atomkraftwerke.
Ja, auch gut.
Ich glaube, da hilft dir das unglaublich, dass du diese Prise Humor mitbringst.
Ja, hoffentlich. Also sollte, glaube ich, ne? Also, nun. Ja. Aber gut.
Du hast uns noch einen Autoren mitgebracht.
Ich habe eine Autorin jetzt noch mitgebracht, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so mein Bücherregal durchgegangen und habe so geguckt, von wem habe ich denn noch viele Bücher? Weil es ist ja, sollte ja ein Prädikat dafür sein, dass ich den Schriftsteller oder die Schriftstellerin eigentlich ganz gerne mag, weil sonst gibt man ja nicht mehr Geld aus für andere Bücher noch, ne?
Ja.
Und ich habe dann gesehen, dass ich von der guten Sarah J. Maas.
Stopp. Moment. Reicht der 7 Höfe?
Genau.
Bam.
Unter anderem. Aber
ja.
Sie hat ja noch ein paar mehr Sachen geschrieben. Genau.
Ich kenne nur
aber,
das eine Buch.
Genau, dass ich von ihr auch sehr viele Bücher habe. Tatsächlich auch nicht unbedingt alle in meinem Bücherregal, weil, und da kommt jetzt mein innerer Monk durch, ihre erste Bücherreihe, also erstmal kurz zu Sarah J. Maas, sie ist am 5.3., einen Tag nach mir, hat sie Geburtstag, in New York geboren worden. Und sie ist bekannt für ihre Debütreihe, und zwar A Throne of Glass heißt die Reihe. Und die habe ich damals gelesen. Und die ersten beiden Bände kamen als Hardcover-Buch raus und danach die Bände kamen vielleicht als Taschenbuch raus. Und mein innerer Monk ist quasi, ist wirklich schreiend durch die Gegend gerannt, weil ich das gar nicht haben kann. Weil wenn ich eine Bücherreihe habe, dann muss sie auch in eine, also da bin ich sehr pieksig und sehr penibel, dann muss die auch in einer Variante sein. Ne? Also wenn ich die anfange mit Hardcover, dann soll die auch bis zum Ende Hardcover sein. Das hat der Verlag aber scheinbar nicht gewollt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gab es dann nur noch die Taschenbücher, weswegen ich jetzt diese Reihe gerade nicht habe, weil ich mich dann irgendwann dazu entschieden habe, die ersten beiden Bände zu verkaufen und mir die Taschenbuchreihe irgendwann zu holen.
Mhm.
Genau, für diese Throne of Glass-Reihe ist sie bekannt. Auch sie studierte kreatives Schreiben und Religionswissenschaften. Und ihren Debütroman, also diese Throne of Glass-Reihe, begann sie mit 16 Jahren zu schreiben, tatsächlich.
Krass.
Und hat mehrere Kapitel, die mittlerweile natürlich nicht mehr auf dieser Website sind, aber sie hat mehrere Kapitel auf der fictionpress.com veröffentlicht. Ja. Und das war sehr, sehr, sehr beliebt. Ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt, warum sie gesagt hat, sie möchte das weiterschreiben und sie will da gucken, dass sie auch ihre Werke dann irgendwann verkaufen kann. Und 2010 hat dann Bloomsbury Publishing die Rechte quasi gekriegt. Mhm. Und von 2010 bis 2018 7 Bände dieser Throne of Glass-Reihe veröffentlicht, plus mehrere, ich glaube, so Kurzgeschichten, die noch dazwischen den Bänden spielen oder bestimmte Charaktere noch mal extra aufgreifen und ihre eigene Geschichte noch mal erzählen. Also dieses Throne of Glass ist eine richtig große Reihe. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ihr Schreibstil eher so ein bisschen lockerer, leichter ist. Ne? Also man sollte jetzt kein High Fantasy erwarten, sondern es ist eher so eine Mischung aus Fantasy, nein, nicht unbedingt Jugendroman, aber so schon eher in Richtung Jugendroman, falls du weißt, was ich meine.
Ja,
so,
ich habe, ne? Also, ich habe zum Beispiel Das Reich der Sieben Höfe, ich habe es hier, ich habe es aber noch nicht gelesen, weil mir das von so vielen Leuten empfohlen wurde, wegen des Weltenbuildings wirklich. Und ich musste auch sagen, ich habe mir das Buch dann geholt. Ich wäre im Buchladen dran vorbeigegangen, weil es für mich so ein typisches, kitschiges Cover ist. Dieses Rosa mit dieser Frau im roten Kleid. So, es sieht aus wie so, ich habe eine andere Ausgabe als du. Fabi hält die gerade hoch.
Das ist der zweite Band tatsächlich.
Okay. Aber der erste sieht aus wie ein Groschenroman. Oh Gott, Entschuldigung.
Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Ich meine, die englischen oder amerikanischen Cover sind deutlich schöner gestaltet. Das ist aber so auch so ein persönliches Ding. Ich finde die meistens auch schöner. Aber ich weiß, was du meinst. Es sieht so ein bisschen langweilig aus. Also ich finde, wenn man das Buch sieht, zumindest jetzt den zweiten Band, denkt man sich so, okay, es geht scheinbar um eine Frau und einen Mann. Also die Frau guckt einen an, der Mann ist so mit dem Rücken zu einem und da sind so ein paar Äste und Zweige und irgendwie so richtig weiß man auch nicht so richtig, worum es geht, ne? Das ist aber jetzt die zweite Reihe von ihr. Die heißt nämlich Das Reich der Sieben Höfe. Aber ich wollte noch kurz zum Throne of Glass ein bisschen was sagen.
Ja.
Und zwar wurde das Ganze dann in 15 Ländern und 23 Sprachen übersetzt. Also man merkt, sie hat da scheinbar so den Nagel der Zeit getroffen mit der Geschichte. Und um die Geschichte ganz kurz zusammenzufassen, ist es quasi, also die Handlung ist, was wäre, wenn Aschenputtel keine Dienerin ist, sondern eine Attentäterin? Und was wäre, wenn sie auf dem Ball wäre, um nicht den Prinz zu treffen, sondern um ihn umzubringen.
Ja, also, wenn sie das auch macht und sich nicht verliebt.
Na, nobody knows. Das wirst du dann erfahren, wenn du die Reihe liest. Ne?
Okay, aber, Fabi, wann lesen wir Throne of Glass oder Das Reich der Sieben Höfe?
Ja, ja. Aber du musst dann 7 Bände und alle Zusatzsachen lesen, um das zu...
Reicht dich erstmal das erste Buch, um rauszufinden, ob das was für mich ist?
Ja, das reicht auch. Aber wollen wir dann nicht lieber Das Reich der Sieben Höfe lesen, weil das hast du schon zu Hause?
Ja, stimmt. Das macht Sinn.
Bevor wir wieder neue Bücher kaufen. Wir wollen ja auch so ein bisschen unseren Sub abarbeiten.
Ja.
genau, was zu Throne of Glass? Eine Info, die ich gefunden habe, wo ich aber nichts weiter dazu weiß, ist, dass 2015 Fernsehrechte verkauft wurden. Aber also vielleicht da draußen, vielleicht weiß jemand mehr dazu. Ich meine, bisher noch nie eine Reihe oder eine Fernsehserie dazu gesehen zu haben. Also vielleicht gab es die nur in Amerika oder nur, weiß ich nicht. Vielleicht hat es die nicht nach Übersee geschafft in dem Sinne.
Mhm.
Genau, und ihre zweite Reihe ist halt diese Throne of Glass, diese Reich der Sieben Höfe-Reihe. Oder ich glaube, auf Englisch heißt sie A Court of Thorns and Roses. Und da geht's so ein bisschen um eine Nacherzählung, also im ganz weit gefassten Sinne von Die Schöne und das Biest.
Okay.
Aber sie, also was ich dazu sagen muss, es ist halt nicht so, dass man, also wenn man es weiß, merkt man es, dass da so eine Art Nacherzählung ist. Aber wenn man es einfach nur so liest, finde ich, merkt man es nicht. Weißt du, was ich meine? Also wenn man die Info hat, dann kann man das schon rauslesen. Aber wenn man die Info nicht hat, dann liest man das einfach und denkt sich, oh, es ist, ja.
Ja, wenn man auch so ein paar Sachen weiß, okay, darauf achte ich jetzt und ach ja, das ergibt Sinn, dann, okay, Fabi.
Genau.
Eine Sache noch. Wann das Reich der Sieben Höfe?
Das weiß ich nicht. Wir haben ja jetzt erstmal noch was anderes auf der. Also ich bin übrigens sehr gespannt. Ich habe dazu noch nichts. Ich habe da noch nicht angefangen. Ne? Aber ja.
Ja.
Genau, und die Reihe wurde 2015 bis 2017 veröffentlicht und 2018 hat die gute Sarah J. Maas eine Fantasy-Reihe für Erwachsene angekündigt.
Ja.
Und ich glaube, das geht dann eher so in die New Adult-Richtung, aber die habe ich noch nicht gelesen. Also dazu kann ich dir wirklich gar nichts sagen, denn die ist zwar schon raus, die wurde 2020, glaube ich, bei uns veröffentlicht und die heißt Crescent City.
Okay.
Aber da weiß ich halt nicht, ob das so in Richtung New Adult geht oder nicht. Na, also ich weiß nicht, ob die da mehr tun, als nur sich tief in die Augen blicken. Und
ich würde mich freuen, wenn die Menschen sich mal einfach nur mehr tief in die Augen blicken, als andere Sachen zu machen. Ich fühle mich manchmal etwas überrumpelt.
Ja. Zu ihr habe ich auch noch ein paar Zitate. Und die könnte ich dir jetzt auch noch, ein paar sind auf Englisch, ein paar sind auf Deutsch, aber damit du so ein Feeling kriegst, wie sie schreibt. Du könntest die Sterne ins Wanken bringen, flüsterte sie. Du könntest alles tun, wenn du nur den Mut dazu hättest. Tief in deinem Herzen weißt du das und das erschreckt dich am allermeisten.
Okay, das ist süß.
Und dann noch Libraries, also Bibliotheken, were full of ideas. Perhaps the most dangerous and the most powerful of all weapons. Ja. Also für die Leute da draußen, die nicht so, die mein Englisch, also ich betone ja vielleicht auch sehr komisch, die es nicht so gut verstanden haben. Also auf Deutsch, Bibliotheken sind voller Ideen und das ist vielleicht das, also das Gefährlichste und auch die stärkste aller Waffen.
Definitiv.
So, Deutsch. So ganz frei übersetzt.
Ich erinnere mich dabei dann, unser Geschichtslehrer hatte mich damals, oh Gott, da war ich jung, das ist lange her, gefragt, was wohl die wichtigste Waffe war, die die Menschheit je entdeckt hat, sozusagen, oder halt entwickelt hat. Und das ist das Lesen. Von daher passt das ganz gut.
Ja. Und ein letztes noch, ganz kurz. We all bear scars. Mine just happen to be more visible than most. Also wir alle haben unsere Narben. Meine sind halt nur einfach mehr sichtbar als andere.
Ja, da steckt auch so viel Wahrheit drin.
Oder?
Du siehst sie nicht immer und trotzdem sind sie da.
Mio.
Oh Gott.
Diesmal muss ich nicht weinen. Ich habe mich zusammengerissen.
Ja.
John Green hat leider so ein Special Place, glaube ich, was so viele viele Sachen angeht, weil er, also John Green ist halt doch ein bisschen deeper von der Thematik und so als die wunderbare, die auch sehr sehr tolle Romane schreibt, Sarah J. Maas, die aber eher in Richtung Fantasy Buchreihen geht, während John Green eher so die Realität von Jugendlichen zum Beispiel beschreibt.
Wollen wir unseren Podcast nicht einfach umbenennen in Two Girls Are Crying?
Zumindest die heutige Folge könnte man eventuell umbenennen, ja. Ich hätte aber echt nicht gedacht, dass mich das so killt, dieses Zitat vorzulesen, weil ich habe mir ja die Zitate vorher durchgelesen und dachte so, welches nehme ich denn? Ach ja, das. Und habe das so in meinem Kopf durchgelesen und war so, ja, das klingt gut. Und als ich jetzt einmal laut aussprechen musste, dachte ich so, oh Gott, jetzt, wenn man sich dann auch erinnert, in welchen Büchern das steht und was damit verbunden wird und so, dann kam das so ein bisschen hoch.
Ja. Nun. Ich hatte bei mir aber auch Angst. Also gerade halt so Terry Pratchett, Kombination Alzheimer und Tod. Ich habe halt damals echt geweint. Ich habe mich gut gehalten.
Weißt du hast es toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich.
Dankeschön.
Ja.
Okay. Ja, das, auch wenn das unsere Lieblingsautoren sind, wie gesagt, uns interessiert das, was sind eure, bitte schreibt es in die Kommentare, wenn ihr bei Spotify seid, auf der mobilen Version scrollt, sozusagen wischt einmal nach oben, schreibt es dort rein, ich bin neugierig wie Hulle, schreibt es uns auf Instagram, auf Twitter, lasst es uns überall wissen. Wir wollen uns austauschen, vielleicht finden wir so nämlich noch kleine Perlen, die wir vorher noch gar nicht im Blick hatten.
Im. Also manchmal, also wir sind ja auch nicht allwissend und auch ich, ne, ich sag das ja immer wieder, bin ja auch mittlerweile sehr festgefahren, würde ich jetzt nicht, aber doch in, also ich habe so eine Richtung, von der ich weiß, das würde mir wahrscheinlich gefallen von der Hexen. Thematik, ne? Also so Hexen. Fantasy.
Romantik, Hexen, Romantik.
Fantasy-Romane, die da sehr viel reinfallen und ja, auch Hexen und auch andere Wesen. Aber manchmal ist es ja so, ne, wenn man sich mal so umschaut, also nicht nur die Thematik von AutorInnen da draußen gefällt einem ja, sondern auch Schreibstile. Und wenn ein Autor einen sehr guten Schreibstil hat, aber vielleicht jetzt gar keinen Fantasy-Roman schreibt, muss es ja nicht heißen, dass das, ne, also dass es nicht trotzdem großartige Bücher sind.
Ja.
Und die können wir aber nur entdecken, wenn ihr uns vielleicht auch mal so dahin schubst, ne? Manchmal ist das ja so.
Manchmal brauchen wir einfach diesen kleinen Schubsi oder diesen kleinen Arschtritt.
Genau.
So sagen. Aber ja, damit endet ja der Podcast noch nicht. Nein, wir haben ja noch was für euch. Und zwar Fabi auf
drei. Ich möchte übrigens, dass im Kopf unserer HörerInnen da draußen mittlerweile dieser schräg gesungene Jingle irgendwann einfach, dass die den einfach mitsingen. Wenn die keine Ahnung, in der Bahn fahren, auf dem Fahrrad fahren, irgendwie das Haus aufräumen oder die Wohnung, dass die einfach am Ende, wenn wir sagen, oh, was kommt denn jetzt noch? Und zwar 1, 2, 3.
Klappentext der Woche.
Dass die mittlerweile einfach so denken, so, ich singe jetzt einfach mit, egal wie schief und krumm es ist. Hauptsache, ich singe mit und lache.
Ich finde es großartig. Ich könnte irgendwann mal mein Musikinstrument, meinen Mr. Kayless mit dazu nehmen, den langen schwarzen, der diese Automatone.
Ja.
Ja, ja, dann wird es noch besser.
Ja. Ja. Übrigens habe ich eine Anmerkung. Wir müssen uns unbedingt aufschreiben, welche Bücher wir schon vorgestellt haben und welche noch nicht. Weil ich bin mir heute bei einem Buch nicht unbedingt sicher, ob das nicht schon mal vorgestellt wurde von einem von uns.
Okay, Fabi, das machen wir gleich im Nachgang. Wir sind voll professionelle Podcaster, wir haben eine Google-Tabelle, die ist wirklich unglaublich gut. Ja,
die ist wirklich gut, ja.
Und da füge ich uns noch ein Excel-Sheet damit ein, wo dann drin steht, vorgestellte Bücher. Okay?
Ja, weil ich habe das gesehen und dachte so, es ist mal was out of my comfort zone. Und dann war ich so, aber vielleicht hat Anna das vorgestellt, verdammt. Und dann hätte ich jetzt natürlich nochmal alles durchhören müssen, was jetzt natürlich nicht so schlimm war, aber ich hatte nicht mehr so viel Zeit.
Ja, okay, das verstehe ich.
Und dann kann es jetzt sein, dass ihr vielleicht ein Buch doppelt hört. Es tut mir sehr leid. Ihr könnt das nehme ich auf meine Kappe. Aber ja. Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen?
Du hast eben angefangen, also nehme ich mir einfach das Recht raus anzufangen.
Okay, sehr gerne.
Und zwar sind wir ja bei Neuvorstellungen, weil wir lesen ja aktuell ein Buch. Mhm. Und dieses Buch wurde mir von jemandem empfohlen, der sonst in deinem Kosmos unterwegs ist.
Ist ja unerhört.
Ja, von der lieben Dingsi.
Unerhört. Warum schlägt sie mir eigentlich nicht Bücher vor?
Tja, das kann ich dir nicht beantworten. Das Buch erscheint am 21. Juni. Früh zu Waise geworden, schuftet Jani in einer Gerberei, um sich und ihre kleine Schwester Zosa durchzubringen und träumt davon, aus ihrem tristen Leben in der Hafenstadt Dirk auszubrechen. Ihr Wunsch scheint sich zu erfüllen, als eines Tages das legendäre Hotel Magnifique nach Dirk kommt. Dort gibt es nicht nur allerlei Fantastisches zu bestaunen, nein, das Hotel selbst reist nachts, wenn seine Gäste schlafen, an die spektakulärsten Orte. Kurzerhand heuern Jani und Zosa dort als Dienstmädchen an. Doch irgendwas scheint mit dem Hotel nicht zu stimmen. Als Zosa eines Tages spurlos verschwindet, ist Jani fest entschlossen, das Geheimnis des Hotels Magnifique zu ergründen und ihre Schwester zu retten. Noch ahnt sie nicht, dass sie sich dabei in tödliche Gefahr begibt.
Ja, dazu kann ich dir sagen, das Buch habe ich auch rausgesucht. Sehr, sehr lustig. Ich muss gerade mich ein bisschen zusammenreißen, dass ich das jetzt nicht sage, sondern dich in Ruhe vorlesen lasse, weil ich das Buch hier tatsächlich auch offen habe. Hotel Magnifique.
Hat Dingsi dir das auch empfohlen?
Nee, hat sie, also nicht, dass ich wüsste. Mhm. Also, nee. Ich gucke ja immer mal so Neuerscheinungen durch und das wurde mir tatsächlich von dem großen A empfohlen. Mhm. Jetzt habe ich so gedacht, warte mal, Gerberei? Waise? Das habe ich doch gerade noch gelesen irgendwo. Und dann dachte ich so, ach nee, das gibt's ja nicht. Ja, diesmal haben wir dann scheinbar...
haben wir fünf Vorstellungen.
Fünf Vorstellungen anstatt sechs. Aber ja, das hätte ich dir auch vorgestellt. Ja,
das Buch heißt Hotel Magnifique. Eine magische Reise und ist von Emily Taylor geschrieben worden und erscheint als Hardcover am 21. Juni und hat einen wunderschönen Farbschnitt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Es sieht auch, also ich habe es ja jetzt gerade vor mir, von der Farbgebung ist auch sehr schön aus, ne? Sind sehr, also sehr, also schwarz,
ja,
mit Highlights in Gold und Blau und Lila.
Also auf jeden Fall schön zum Hinstellen.
Ja, sieht auch, ja, also ich finde es sieht sehr, sehr ansprechend aus, muss ich gestehen.
Mhm.
Ja, doch, doch, doch. Mhm. Ja gut, das ist ja jetzt ungünstig, ne?
Ja, du, dann
stelle ich jetzt das nächste Buch vor, was ich hier aufstelle. Dann hast du heute 3 und ich nur 2. Ach, dann kann ich dir mehr zuhören, das ist ja schön.
Ist
kann
gut.
Ich mich mehr zurücklegen. Wie gesagt, ich stelle jetzt ein Buch vor, von dem ich mir nicht sicher bin, ob du es nicht vielleicht in irgendeiner vorproduzierten Folge vielleicht oder auch in der Folgen oder in den Folgen, die vielleicht schon da waren, schon mal vorgestellt hast. Falls das so sein sollte, tut's mir leid. Aber doppelt hält ja immer besser, ne?
Das stimmt.
So. Eine Welt ohne Lächeln ist wie ewige Finsternis. Norrtälje, eine verschlafene Küstenstadt in Nordschweden. Als am Hafen ein Container auftaucht, von dessen Herkunft niemand etwas wissen will, geschieht erst einmal nichts. Nur Sif, die halbweise und alleinerziehende Mutter eines kleinen Mädchens, spürt eine Bedrohung. Als der Container endlich aufgebrochen wird, legt sich etwas Dunkles über die Stadt. Freundlichkeit und Mitgefühl verschwinden aus Norrtälje. Es gibt keine helfenden Hände mehr, kein tröstendes Wort. Sif weiß, dass die Zeit des Wartens für sie zu Ende geht. Zusammen mit Freunden folgt sie der Spur des Bösen.
Du hast es noch nicht vorgestellt, ich auch noch nicht. Es klingt super interessant. Wie heißt das?
Das Spiel. Ja, das Buch heißt Unwesen.
Mhm.
Schwedens Antwort auf Stephen King, schreibt der Daily Mirror.
Ja.
Und es ist von John, es verzeih mir, wenn ich es falsch ausspreche, John Arvid Lindqvist.
Mhm.
Ein schwedischer Autor, der auch bekannt ist für so einige Sachen. Und ich meine, warte mal, ein Buch wurde auf jeden Fall verfilmt und den Film habe ich auch geguckt. Und der Film oder das Buch heißt So finster die Nacht.
Oh.
Weiß nicht, ob die das sagen.
Ja, oh mein Gott, das war großartig.
Mhm.
Wow.
Und wird hier aber als Spuk- und Geistergeschichte beschrieben. Ich kann natürlich nicht sagen, wie gruselig das ist, aber ich fand den Film nicht extrem gruselig.
Nee.
Der hat halt, der ist halt eher auf so zwischenmenschliche Sachen eingegangen, was ich fand den Film unglaublich gut.
Mhm.
Habe aber selber noch nie was von ihm gelesen, muss ich gestehen.
Es war sehr unterschwellig. Dort,
ja.
Also dieses, du kannst es nicht ganz packen. Und das ist das, was ich großartig finde. Auch ich liebe ja auch Horrorspiele und ich mag es, wenn der Horror nicht direkt ins Gesicht springt, sondern du dich halt fragst, oh Gott, was ist da los? Was könnte es sein? Und ja, ich habe es gerade parallel in meinen Einkaufswagen gepackt.
Ja, das Buch kam schon raus tatsächlich vor 10 Tagen. Und wie gesagt, er hat auch ganz, ganz viele andere Werke schon geschrieben und ist, glaube ich, ein unter den LeserInnen da draußen ein sehr bekannter Schriftsteller. Für die so eher in diese gruseligen, ich weiß nicht, ob er Horrorromane schreibt, das kann ich dir jetzt nicht beantworten, aber auf jeden Fall in dieses eher gruselige und eher, ja, wenn man sich da sehr wohl fühlt, ist man, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Das Ganze erschien im DTV-Verlag, wie gesagt, vor 10 Tagen und hat 768 Seiten. Also ist ein ganz schöner Brecher.
Uiuiuiui.
Ja.
Okay. Gut, ich habe noch einen Titel für dich.
Mhm.
Liebe, Politik und Alltag im mittelalterlichen Frauenklöstern. Die Hälfte derer, die im Mittelalter in ein Kloster eintraten, waren Frauen. Was waren ihre Beweggründe? Wie sah ihr Leben in Klausur aus? Wie dachten und wie lebten sie? Henrike Lehnemann und Eva Schlotheuber bieten einen lebendigen Einblick in das weithin unbekannte Leben und Wirken von geistlichen Frauen. Ganze Generationen gebildeter, streitbarer und geschäftstüchtiger Nonnen sind von der Geschichtsschreibung ausgelassen worden. Jetzt zeigt die Darstellung von Henrike Lehmann und Eva Schlotheuber, die Nonnen waren ein Teil der mittelalterlichen Gesellschaft. Sie nahmen eine Vorbildfunktion ein und standen im regen Austausch mit anderen Klöstern und der Stadt. Selbstbewusst organisierten sie ihren Alltag, wissenschafteten erfolgreich und boten den KlosterschülerInnen ein umfassendes Bildungsprogramm. In Geschichten aus bislang nicht zugänglichen Tagebüchern und Briefen kommen die Frauen zum ersten Mal auch selbst zu Wort. Ist ein etwas anderes Buch, aber, nicht aber, ich glaube, das ist unglaublich wertvoll.
Wie heißt es?
Das Buch heißt Unerhörte Frauen.
Unerhörte Frauen.
Also,
also im Sinne von unerhört, also ja. ungehört genau. Wahrscheinlich ja. Eher.
Nee, also nicht wirklich unerhört. Doch, unerhörte Frauen.
Also auch im Sinne von unerhört, also das, was Sie sagen, ist unerhört.
Also UN großgeschrieben in schwarz und dann erhörte Frauen.
Ah.
Aber, also unerhörte auch wirklich zusammengeschrieben. Es ist ein Wortspiel, es ist ein richtiges Wortspiel.
Ich wollte gerade sagen, denn das ist ja schon ein richtiges Wortspiel.
Ja.
Unerhörte Frauen.
Von Propelien Verlag und erscheint im Juni. Ich schätze, ich liebe ja auch mal solche Bücher, die Vergangenes auch angehen mit halt Sachen, die vielleicht damals nicht so bewusst waren oder nicht ausgesprochen wurden aufgrund von Dingen. Und ich glaube gerade, also ich bin nicht christlich, ich bin ungetauft in dem Sinne, aber ich finde diese Thematik trotzdem sehr, sehr interessant.
Ja.
Und so ein kleiner Zeitzeugenbericht von damals und gerade halt Tagebücher und sowas. Und dann vielleicht mitzubekommen, okay, wie wichtig waren diese Nonnen und warum hat man ihnen nicht diese Reichweite sozusagen gegeben, sie nicht so sehr nach vorne genommen. Das interessiert mich.
Mhm.
Ja.
Okay. Soll ich mit meinem zweiten und letzten Buch? Ich finde es immer noch lustig, es tut mir leid, dass wir tatsächlich das gleiche Buch gewählt haben.
Wir haben schon gewusst, irgendwann passiert das.
Ja, ja. Mhm. Also eigentlich hoffe ich ja, irgendwann passiert das in der Folge, wo wir uns quasi für das neue Buch entscheiden, weil dann ist es ganz klar, dass wir genau das nehmen quasi. Aber das hatten wir bisher ja noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht passiert auch das irgendwann mal. Das wäre ja eigentlich ganz cool. Genau, das nächste Buch, was ich jetzt vorstelle, das ist tatsächlich auch schon vor kurzem erschienen, also vor kurzem, vor 2 Monaten, am 29. März. Und der Klappentext lautet wie folgt. Achso, vielleicht sollte ich noch sagen, ich habe das gesehen, weil ich bei Rido, ich mache ja immer Follow for Follow. Also jeder, der mir folgt, dem folge ich auch. Und dann wird mir auch immer angezeigt, was die Leute so lesen. Und vielleicht habe ich das bei einem von euch gesehen und dachte, was ist denn das Schönes? Und vielleicht habe ich mir das nochmal ein bisschen genauer angeguckt.
Spannender,
also
Fabi.
So könnt ihr mir unterschwellig quasi Leseempfehlungen geben, auch wenn ihr es gar nicht wisst. So, genau, der Klappentext lautet wie folgt. Gegen wen spielst du wirklich? 2126, New London. Als die 17-jährige Cass in die niedrigste Klasse der Gesellschaft verstoßen wird, weiß sie, dass es nur einen Weg gibt, dieser Hölle zu entkommen. Sie muss es in die nächste Gameshow schaffen. Wer an der Gameshow teilnimmt, kann ein Ticket nach ganz oben gewinnen oder bezahlt die Chance mit dem Leben. Cass bekommt unerwartet Hilfe von Jax, dem besten Gamer in der Arena. Die beiden werden Verbündete im großen Spiel um ihr eigenes Leben und gesellschaftlichen Aufstieg. Doch ihr Deal und auch ihre Gefühle füreinander beruhen auf einer Lüge, die alles, was sie sich gemeinsam erkämpft haben, zum Einsturz bringen könnte. Ein kraftvolles, actionreiches Debüt über ein perfides System, das nur funktioniert, weil menschliche Gier keine Grenzen kennt.
Finde ich großartig. Hat ein bisschen Tribute von Panem und auch Red Rising Style.
Oder?
Wie heißt das?
Das Spiel, mein Gott, warum bin ich jetzt die ganze Zeit bei Spielen? Aber in dem Fall geht es ja auch um ein Spiel. Das Buch heißt Game Show, der Preis der Gier und ist der erste Band einer Duologie. Das sind quasi zwei zwei Bücher dann. Ich weiß gar nicht, ob der zweite Band schon draußen ist, aber wie gesagt, vor 2 Monaten kam dieses Buch raus, geschrieben von Franzi Kopka und erschienen im Sauerländer Verlag, also Fischer Sauerländer.
Ja, ist auch nicht gerade in meinen Einkaufswagen gelandet.
Und ich habe tatsächlich auch gedacht, so, boah, das erinnert mich so sehr an die Tribute von Panem. Mhm. Und die Tribute von Panem habe ich so unglaublich geliebt. Die Bücher habe ich verschlungen.
Oh, ja.
Die haben mich wirklich sehr begeistert, diese Bücher. Und ich habe lange nach was gesucht, was vielleicht ähnlich sein könnte. Deswegen hoffe ich, dass das vielleicht etwas ist, was mich ähnlich begeistert. Mal schauen.
Ja, Fabi, du darfst nicht so viel vorstellen.
Ja, ich weiß. Es wurde mir auch schon geschrieben. Ich übrigens total süß. Wie gesagt, jetzt kommen so nach und nach immer mal ein paar Leute auch auf Twitch in meinen Chat und sagen, hey, du hast oder ihr habt mal das und das Buch empfohlen. Ich habe mir das jetzt geholt, es kam jetzt raus und es ist genau das, was ich gesucht habe. Und ich fand es total toll, dass ihr das vorgestellt habt, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen. Und ich dachte so, wie schön ist das, dass man Bücher empfohlen hat, die andere wirklich auch sehr gern lesen und die sie ohne uns vielleicht gar nicht entdeckt hätten, wer weiß.
Ja, das ist echt toll. So, da hoffe ich ja auch einfach drauf, dass wir halt auch durch euch halt auf einfach Sachen stoßen, die wir sonst gar nicht halt im Blick haben.
Ja, weil es ist halt einfach so, ne? Ich sag das immer wieder, mir werden ähnliche Bücher tatsächlich auch schon vorgeschlagen auf den einschlägigen Seiten und ich komme ganz selten raus aus dieser mal was anderes lesen, Komfortzone quasi, ne?
Dafür also, bin ich da. Ich werde dich da demnächst mal rausprügeln.
Ja, ich bin gespannt.
Ja. Aber vielleicht versuchen wir es erstmal noch mit meiner anderen Neuvorstellung.
Mhm.
Babylon Berlin Ghost Fantasy. Ein magisches Berlin in den 20er Jahren, ein zerstörerisches Familiengeheimnis und eine Liebe, die alles verändert, sind die Zutaten für den Urban Fantasy Roman. Jetzt kommt der Titel, hört, Spiegelstadt, Tränen aus Gold und Silber von Christian Handel und Andreas Schunanek. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, es tut mir leid. In den Schatten unserer Welt existiert eine andere Wirklichkeit, die Spiegelstadt. Ein magisches Berlin erstarrt in den glamourösen 1920er Jahren und bewohnt von 4-gestaltigen Feenwesen. Reisen zwischen den Welten sind streng verboten und nur mit Hilfe magischer goldener Träume möglich. Auf einer wilden Party in Berlin, die ganz im Motto der 20er Jahre steht, begegnet Max dem ebenso attraktiven wie geheimnisvollen Leo und gerät damit mitten hinein einen blutigen Konflikt um die Herrschaft der Feenwelt. Verfolgt von den gnadenlosen Kreaturen und gefangen in ein Netz aus Intrigen und Machtgier, ahnt keiner von ihnen, dass sie längst zum Spielball einer gefährlichen Macht geworden sind, die die Barriere zwischen den Welten bedroht. Die Zusammenarbeit der beiden preisgekrönten deutschen Fantasy-Autoren Christian Händel und Andreas Schulanek ist ein echter Glücksfall für alle Urban-Fantasy-Fans. Die Spiegelstadt Tränen aus Gold und Silber ist eine mitreißende Story in einem betörenden Setting mit einem wunderschönen, queeren Liebesgeschichte.
Queere Liebesgeschichte! Lieb's jetzt schon?
Ja, 1920er Jahre. Fantasy, Urban Fantasy und queere Liebesgeschichte, finde ich, ist eine super geile Kombi. Hat man viel zu selten.
Hat man wirklich selten, ja. Hat man wirklich selten. Klingt aber sehr interessant, muss ich gestehen. Also, ich würde jetzt sagen, sag mir den Titel, aber der war ja schon im Text leider drin. Das finde ich auch immer so, man stolpert immer so drüber, wenn man das vorliest und denkt sich so, ich darf den nicht mitlesen, weil sonst ist er ja schon raus. Aber manchmal liest man ihn dann doch mit. Ne? Sehr, sehr cool. Ich muss sagen, momentan habe ich mir selber ein Buchkaufverbot. Also auch die Bücher, die ich jetzt vorgestellt habe, von denen ich denke, dass die ziemlich cool sind, die habe ich mir auch noch nicht bestellt. Ich habe mir so ein Buchkaufverbot auferlegt, weil ich wirklich erstmal gucken möchte. Ich habe jetzt gesehen, ich habe irgendwie 17 Bücher auf meinem Buchstapel, die ich noch nicht gelesen habe.
Heilige Grütze.
Ja. Und die möchte ich jetzt erstmal lesen.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich voll und ganz. Ich packe die mir halt immer in den Einkaufswagen und ich ignoriere diesen Einkaufswagen einfach. Das ist meine Erinnerungsliste.
Ich ignoriere ihn, ist auch schön.
Ja,
ich weiß. Ich weiß, aber wenn ich es dann sehe, denke ich mir, oh. Und dann denke ich mir, aber du hast noch. Und dann denke ich wieder, aber oh. Und dann, nein, du hast noch.
Deswegen lese ich ja gerade nebenbei noch einen von meinen Stapel der Schande. bin ja gerade noch dabei, bin jetzt bei 48% von Celsius. Hat ja ungefähr so 600 Seiten. Mhm. Also schon gut was geschafft.
Genau, das mache ich ja auch gerade. Gerade lese ich den zweiten Band von Holly Jacksons Good Girl, Bad Blood. Das ist von der Reihe A Good Girl's Guide to Murder. Da bin ich auch fast durch. Also ja, und wenn ich das durch habe, wollte ich dann mit unserem aktuellen Buch mal weitermachen oder beziehungsweise erstmal anfangen, damit ich dann nicht hinterher hinke, während du mir voraussprintest, sondern dass wir da auch zeitnah dann was aufnehmen können. Wobei wir uns ja noch nicht sicher sind, weil das so ein dickes Buch ist, ob wir das in zwei Teile oder drei Teile machen. Ne?
Aber das werdet ihr nächste Woche rausfinden, weil der Folgenplan sagt mir, dass wir nächste Woche auf jeden Fall darüber reden werden. Und zwar über, darf ich den Titel sagen?
Na, aber klar doch.
Über Der Orden des geheimen Baumes. Das ist Teil 1 einer Reihe. Nächste Woche werdet ihr dazu unsere Meinung erfahren. Wahrscheinlich werden wir bis zur Hälfte gelesen haben, weil das ungefähr 530 Seiten sind. Das ist schon ein ordentliches Schmeckerchen. Und dann werden wir mal gucken und berichten, wie wir es bis dahin finden.
Ich muss sagen. Und was unsere Theorien sind. Ich tausche ja mal so gerne die Theorien mit dir aus, ne? Wie es weitergehen könnte und was so passieren könnte. Mhm. Deswegen, ja.
Ich habe gerade das Buch in der Hand und ich fasse gerade über den Buchrücken und das ist ausgestanzt. Das fühlt sich so wunderschön an. Aber ich liebe einfach Bücher. Ich bin halt ein Bücher und kein E-Reader-Mensch. So, alleine dafür.
Mm. Ja, verstehe ich voll und ganz. Ich habe nur, ich muss echt sagen, und das sage ich ja immer wieder, ne, ich lese halt tatsächlich schneller, wenn ich auf dem E-Reader lese. Ja. Das liegt, glaube ich, aber auch einfach daran, dass der ist leicht in der Hand und wenn ich abends lese, brauche ich kein weiteres Licht, weil der ja von hinten, also der ist ja selbst beleuchtet quasi. Ja. Ne? Und wenn ich ein Buch lesen würde, dann müsste ich mir ein extra Licht anmachen und so weiter und das liest sich einfach ein bisschen leichter für mich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Ja, gute Frage. Aber ihr Lieben da draußen, nehmt euch jetzt euer Lieblingsbuch oder das Buch, was ihr gerade lest, streichelt ihm zärtlich über den Rücken, hört dabei in euch hinein, was ihr dabei fühlt und wir hören uns nächste Woche zu dem ersten Teil von Der Orden des geheimen Baumes. Es war mir ein inneres Blümchen pflücken, Fabi.
Ein inneres Kuchenessen, ja. Schön, dass du immer wieder da bist.
Danke
schön. Und wir uns über unser Lieblingshobby unterhalten können.
Ja, danke schön an euch da draußen, dass ihr zuhört. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Bye, bye.
Tschüss.